SWR 2 Forum.
Essen mit Nebenwirkungen, wie Nahrung auf die Gesundheit wirkt. Am Mikrofon ist Britta Fecke. Viele Krankheiten wie Diabetes Typ 2, Krebs, Herzinfarkt oder rheumatische Erkrankungen stehen im Zusammenhang mit unserer Lebensweise und so auch mit der Ernährung. Doch mal ein Vitamin mehr, eine gesättigte Fettsäure weniger werden nicht reichen, um das komplexe Zusammenspiel von Stoffwechsel und Ernährung zu beeinflussen. Auch lässt sich Krebs nicht einfach aushungern, wie es die Boulevardpresse verspricht. Wann macht welche Nahrung krank und kann die richtige Ernährung im Umkehrschluss auch heilen? Beziehungsweise kann die Ernährungsumstellung bei bestimmten Krankheiten den Heilungsprozess unterstützen? Wir diskutieren in diesem SWR2-Forum über Prävention, Intervention und Wunschdenken mit Professor Dr. Olaf Adam. Er ist Internist, Rheumatologe und langjähriger Leiter der Ernährungsmedizinischen Abteilung an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Dr. Jan Ahrens, Ernährungsmediziner, Internist, Onkologe am Universitätsklinikum Freiburg und Professor Dr. Med. Matthias Laudes, Endokrinologe, Rheumatologe und Ernährungsmediziner am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Herr Ahrens, werden Sie in Ihrem klinischen Alltag oft mit der Frage konfrontiert, ob man den Krebs in gewisser Weise aushungern kann?
Das ist tatsächlich eine Frage, die nicht nur von Patienten, aber auch von einzelnen Ärzten an uns herangetragen wird. Das ist wie viele, sagen wir mal, nicht ganz klassische Themen in der Onkologie auch einer Wellenform unterlegen. Das war vor etwa 10, 15 Jahren sozusagen ein wichtiges Thema, ging dann ein bisschen in den Hintergrund und ist in den letzten 5 bis 7 Jahren wieder relativ präsent geworden, jawohl.
Woran liegt das, dass es präsenter ist?
Na, es liegt sicherlich an verschiedenen Dingen. Zum einen gibt es tatsächlich eine Reihe von Untersuchungen in der Zellkultur, nicht am lebenden Menschen, aber in der Zellkultur, an Tierversuchen, wo auch immer wieder die Vermutung entsteht, dass man Tumorwachstum beeinflussen kann durch ein Verändern der Energiesubstrate im Medium, muss man so kompliziert sagen. Und das andere ist, dass tatsächlich darüber mehr diskutiert wird, dass es Gruppen gibt, die das als Thema auch bearbeiten, dass es auch in Foren besprochen wird und dass sich das so ein bisschen wieder wellenförmig ausbreitet in der ganzen sowohl Patienten- wie auch Therapeuten-Community.
Herr Adam, wir haben uns kurz mal über die ketogene Diät unterhalten. Das würde bedeuten, dass man auf Zucker in jeglicher Form oder Kohlenhydrate in jeglicher Form verzichtet, also Reis, Getreide, natürlich auch Süßigkeiten, aber auch Obst. Das soll dann den Krebs aushungern. Was macht denn so eine Tumorzelle, wenn sie keine einfachen Kohlenhydrate mehr zur Verfügung hat?
Sie haben eine sehr wichtige Frage gestellt, nämlich die Zelle. Und wie Dr. Ahrens schon gesagt hat, die Zelle, die lebt nicht so arg lange wie eine Krebszelle im Körper. Und die Zelle in der Zellkultur, wie sie eben beschrieben worden ist, die kann sich kaum so gut umstellen wie eine Zelle, die im Körper die Programmierung hat, immer weiter zu wachsen, ewig zu leben. Und das ist das Problem dabei. Die Zelle, die im Körper sich befindet, die kann sich jedes Mal wieder neu adaptieren an die Kost. Mal kriegt sie mehr Fett mit der Nahrung, mal kriegt sie mehr Zucker mit der Nahrung. Das ist für die Zelle kein Problem, von der einen Form der Energiezufuhr auf die andere umzuschalten, was der Zelle in der Zellkultur nicht mehr gelingt. Und deshalb sind halt solche falschen Aussagen wie, man kann den Krebs aushungern, zwar mit der Zellkultur begründbar, aber haben überhaupt keine klinische Relevanz.
Herr Laudes, wie müsste denn eine Studie aussehen, damit man nachweisen kann, dass Stoffwechselprozesse nicht nur für Zellkulturen gelten, sondern auch bei Menschen?
Ja, da sprechen Sie ein großes Problem in der Ernährungsmedizin an. Wir haben ja kaum sogenannte kontrollierte Studien, die über einen längeren Zeitraum gehen und die auch harte Endpunkte haben. Es gibt viele kleinere Untersuchungen, auch am Menschen, wo über eine sehr kurze Zeitperiode irgendeine Ernährungsintervention gemacht wird. Und dann werden sogenannte Surrogatparameter gemessen, also Parameter, die wir im Blut irgendwie messen, wo wir gar nicht wissen, welche Konsequenz das für das Leben des Menschen im Einzelnen hat. Und dann kommen irgendwelche Unterschiede heraus. Und diese Studien führen dann häufig dazu, dass mit einem Zusatz von Spekulation und Mutmaßung dann tatsächlich Ernährungsempfehlungen gegeben werden. Und was man eben braucht, sind sogenannte Endpunktstudien. Das heißt, es müssten im Prinzip kontrolliert die Hälfte, und zwar eine große Anzahl von Patienten, müssten normal ernährt werden. Andere müssten über das andere Ernährungsmuster ernährt werden. Und dann braucht man eine definierte Fallzahlberechnung, eine gewisse Zeit, die man einfach braucht, mehrere Jahre in aller Regel. Und dann muss der Endpunkt sein, beispielsweise in der Onkologie das Überleben oder bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen das Verhindern eines Todesereignisses durch ein Herz-Kreislauf-Äquivalent. Und das sind eben Studien, die man sehr, sehr wenig nur findet. Und das ist im Gegensatz beispielsweise zu Pharmastudien schon alleine dadurch begründet, dass normalerweise so kontrollierte Studien, wenn es um Medikamente geht, natürlich große Firmen dahinterstehen, die viel Geld in solche Studien investieren, weil sie wissen, dass sie anschließend, wenn die Studie positiv verläuft, natürlich das Geld irgendwie zurückverdienen kann über die Medikamente. Und das ist etwas, was in der Ernährungsmedizin in aller Regel nicht der Fall ist. Das bedeutet, dass eben auch einfach die finanzielle Ausstattung für solche größeren Endpunkte Studien in vielen Fällen eben fehlt.
Wie viele ernährungswissenschaftliche Studien gibt es denn, nur dass wir uns mal so eine Größenordnung vorstellen können?
Nun, Humanstudien gibt es unzählige viele. Wenn Sie einfach nur bei unserer Datenbank, der Medizindatenbank, einfach nur Ernährungsintervention angeben, dann werden Sie Zehntausende von Studien finden, die natürlich alle in ihrer Größe sehr unterschiedlich sind. Eine sehr schöne Studie, die nun wirklich mal so gelaufen ist, wie auch eine Medikamentenstudie beispielsweise, die ist in Spanien gelaufen vor einigen Jahren, die sogenannte Predimed-Studie, wo man tatsächlich 7500 Leute über 5 Jahre mit einer mediterranen Diät versorgt, also die Hälfte mediterranen Diät. Es waren 3 Gruppen, die eine Kontrollgruppe und 2 Gruppen mit einer mediterranen Diät, immer etwa 2500 Menschen, die schon mal ein hohes Risiko hatten für Herzinfarkte. Und dann hat man in der Tat das Infarkt- oder Schlaganfall-Auftreten gemessen, also eine echte, harte Endpunktstudie. Und von solchen Studien mit 7500 Leuten über 5 Jahre, die kann man an einer Hand abzählen, die letzten Endes publiziert sind.
Lassen Sie uns einmal ganz kurz auf diese mediterranen Diäten schauen. Also ein Meer an Fisch, an Gemüse, relativ wenig Fleisch, Olivenöl, relativ viel rohes Gemüse auch. Ich frage mich immer, wenn solche Studien vorgestellt werden oder wenn man auch nach Kreta schauen soll, dass die Menschen dort sehr alt werden, ob das die Ernährung ist oder ob es nicht eher damit zusammenhängt, dass diese Menschen weniger Stress haben, eine bessere Luft, am Meer leben und sich auch mehr bewegen. Also wie kann ich wissen, dass die Ernährung einen so großen Einfluss hat?
Nun, in dieser Predimed-Studie ist das ja in der Tat untersucht worden. Da gab es eben eine Kontrollgruppe von 2500 Menschen, die sich so Standard ernähren sollten wie vorher auch. Und ich sage jetzt mal, die Studie ist in Spanien gelaufen, da wird ja auch Patatas Bravas und so weiter gegessen. Das ist ja nicht nur gesundes Essen. Und diese Studie war nun echt placebo-kontrolliert. Vor allen Dingen, wenn die Population, das heißt die Anzahl der Teilnehmer sehr groß ist und man einzelne individuelle Besonderheiten herausrechnen kann, dann ist so etwas tatsächlich möglich, wenn sie im gleichen Kulturkreis stattfindet.
Darf ich da den Herrn Laudes noch unterstützen?
Sehr gerne, Herr Adam.
Es ist so, dass man diese mediterrane Diät auch in Norwegen ausprobiert hat und hat da auch eine große Studie gemacht und die hat dieselben Ergebnisse geliefert wie die von Herrn Laudes erwähnte Studie. Es ist so, dass dann der Titel der Arbeit hieß, also wahrscheinlich ist das Mittelmeer nach Norden gewandert, denn in Kreta sind die Todesfälle an Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich in die Höhe gegangen wie im ganzen Mittelmeerraum. Und so kam dann die These auf, dass vielleicht das Mittelmeer doch mehr nach Norden gewandert ist.
Vielleicht hat auch nur McDonald's mehr Filialen aufgemacht. Das kann natürlich auch sein. McDonald's und andere Anbieter von Fast Food, muss ich dazu sagen. Aber Herr Ahrens, da stellt sich mir die Frage, kann man dann vielleicht Krebs vielleicht nicht aushungern, aber zumindest präventiv dem entgegengehen, indem man bestimmte Lebensmittel weglässt im Vorhinein?
Ich glaube, man muss insgesamt vorsichtig sein, weil auch diese Studien zur mediterranen Ernährung, die beziehen sich, wenn ich da auf Erkrankungs- oder Todesraten schaue, sicherlich primär auf kardiovaskuläre, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, nicht so sehr auf Krebserkrankungen. Wie kann ich mich ernähren, um Krebs zu verhindern? Da nach ersten Studien und nach vernünftigen Daten zu gucken, ist schwierig. Das Wesentliche, was wir haben, sind epidemiologische Daten. Das heißt, man befragt Personen, wie esst ihr, macht große Aufstellungen, beobachtet diese Personen dann über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte und vergleicht dann die Sterblichkeits- oder auch Erkrankungsraten. Und sieht dann in der Regel, dass man tatsächlich mit viel, was man immer sagt, mediterran ist nicht nur Obst und Gemüse, aber sicherlich ein großer Teil, dass dann die Todesraten für die Personen, die mehr Obst und Gemüse essen, tatsächlich geringer ist als bei Personen, die weniger stark pflanzliche Nahrung essen. Dass sich das aber ganz überwiegend auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen bezieht und die Krebsraten sich praktisch nicht unterscheiden.
Gibt es denn, um kurz noch beim Krebs zu bleiben, irgendwelche Indizien, dass das Weglassen oder die Auswahl bestimmter Nahrungsmittel sowas wie eine schützende Wirkung bringen? Antioxidantien werden ja oft erwähnt und sekundäre Pflanzenstoffe.
Also sicherlich, wenn man beim Essen auch das Inhalieren betrachtet, ist Rauchen sicherlich ein Risikofaktor, ist ganz klar. Wenn man sich mit der Ernährung beschäftigt über Jahrzehnte, dann sagt man Aflatoxine, diese Pilzgifte, die lösen Leberkrebs aus. Es gibt so ein paar wirklich schädliche Dinge. Alkohol unterstützt Krebsentstehung, vor allen Dingen da, wo Kontakt hergestellt wird, im Mundrachen, in der Speiseröhre, zum Teil im Darm. Aber die ganze Geschichte mit den sekundären Pflanzenstoffen ist unglaublich komplex, weil es gibt Zehntausende, Hunderttausende dieser Substanzen. Jedes Produkt, was wir essen, eine Tomate, eine Zucchini, hat unterschiedliche Dinge. Wir wissen hinterher nicht mal, ob, oder wir wissen eigentlich, dass die Einnahme von vielen Pflanzenprodukten, die ja sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, nicht das Krebsrisiko verhindern. Insofern ist auch die Diskussion um Einzelbestandteile eigentlich passiert mehr, sagen wir, wieder im Labor, in Versuchen mit Zellkulturen, aber da gibt es eigentlich keine richtig guten aus der Krebsmedizin Empfehlungen, was man machen soll. Das heißt nicht, dass man es nicht machen soll. Viel Obst und Gemüse ist gut für den Magen-Darm-Trakt, es ist gut zum Verhindern von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber man sollte da sagen, für den Krebs brauche ich was anderes, normales Körpergewicht, viel körperliche Bewegung, aber da helfen offensichtlich und leider mehr Antioxidantien, nicht mehr.
In der Tat, Sie haben es schon gesagt, Herr Ahrens, mit dem Übergewicht. Also das ist ja etwas, man muss ja zusagen, es ist ja seit 2 Jahren so, dass in Deutschland mehr übergewichtige als normalgewichtige Menschen leben. Und das ist eben ein Hauptrisikofaktor für alle Krebserkrankungen. Also es gibt nahezu alle, Sie können mich gerne korrigieren, wenn einzelne Krebsursachen da jetzt nicht assoziiert sind. Aber die meisten Krebserkrankungen treten eben bei Patienten mit einer Adipositas, das heißt mit krankhaftem Übergewicht, häufiger auf als bei normalgewichtigen. Und bevor man letzten Endes die einzelnen Komponenten der Ernährung versucht zu ändern, jetzt Antioxidantien oder irgendwas, ist in der Tat eine wichtige Geschichte in der Prävention, dass man tatsächlich sich bemüht, ein Normalgewicht zu halten. Da wird man wahrscheinlich schon viel erreichen.
Sie haben ja auch in Ihrem Exzellenzzentrum für Entzündungsmedizin in Kiel herausgefunden, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Fettleibigkeit und entzündlichen Prozessen.
Genau, also es ist so, das sehen wir bei Adipositas in verschiedenen Geweben, beispielsweise im Fettgewebe der Leber, auch in der Gefäßwand, dass in der Tat es zu niedrigschwelligen Entzündungsreaktionen im Körper kommt, die man in der Tat auch beispielsweise beschuldigt in der Typ-2-Diabetes-Entstehung und die eben durch das Übergewicht getriggert ist. Aber auch hier ist es so, dass es keine klaren Daten gibt, dass wenn man jetzt irgendeine Form der antientzündlichen Ernährung, was immer das auch dann sein mag, nehmen würde, dass sich das klinisch signifikant verändern würde. Sondern in der Tat ist es so, dass die Gewichtsreduktion, also die Rückführung in das Normalgewicht, hier auch viel stärkere Effekte hat als die Einzelzusammensetzung der Ernährung.
Das ist ja auch wieder komplex. Man stellt sich was vor. Manchmal sehe ich so, aber dass das Gewicht möglicherweise gar nicht ganz so wichtig ist wie die Stoffwechselsituation, die ja ganz primär durch die körperliche Bewegung beeinflusst wird. Und jetzt natürlich ein schlechtes Beispiel, ein Sumo-Ringer, extrem nach unseren Daten übergewichtig, besteht aber aus viel Muskulatur, ist wieder gut. Dass das Gewicht vielleicht gar nicht das Primäre ist, sondern die körperliche Bewegung, dass ein in unserem Sinne übergewichtiger Body-Mass-Index über 30 eigentlich ein ganz geringes Risiko für Erkrankungen hätte, wenn er sich nur ausreichend körperlich betätigt und seine Muskulatur und seinen Stoffwechsel damit wach und aktiv hält.
Welchen Ruhepuls müsste der denn haben dann?
Ja, eine spannende Frage. Ich meine, Ruhepuls geht runter, je mehr ich trainiert bin. Der Punkt ist, wie viel körperliche Aktivität sollte ich betreiben? Dann geht es immer von diesen MET, diesen metabolischen Äquivalenten aus. Wenn man das übersetzt in das, was man als normaler Mensch versteht, wären das so 3 bis 4 Stunden anstrengende körperliche Tätigkeit pro Woche. Und das hieß im Grunde eine halbe bis dreiviertel Stunde pro Tag oder 2-mal pro Woche 1,5 bis 2 Stunden, wo man sich richtig körperlich bis zur Schweißgrenze belastet. Und ja, dann kriegt man irgendeinen niedrigeren Ruhepuls auf die Dauer. Aber ich würde sagen, dieses Belastungsniveau, das ist das, worauf man sich international momentan am ehesten einigen würde.
Das heißt, Ernährung spielt auf alle Fälle mit Bewegung zusammen, was auch keine große neue Erkenntnis ist. Ne?
Darf ich mich da kurz noch einschalten?
Sehr gerne, Herr Adam.
Es ist so, dass natürlich keine richtigen Studien vorhanden sind, die uns zeigen, wie das Krebsrisiko jetzt mit der Ernährung zusammenhängt, weil einfach die Zeit, die man da für die Studien braucht, viel zu viel lang ist. Man kann aber, sagen wir mal, also epidemiologische Studien auch verwenden zu, als Hinweis. Das ist niemals ein Beweis, aber ein Hinweis. Und da sieht man schon, dass in den Ländern, wo eine Western Diet, also ein Ernährung Ernährungsstil, der sich mit viel Fleisch und mit wenig Kohlenhydraten, also komplexen Kohlenhydraten, eben doch negativ auswirkt. Und dass da die entzündlichen Erkrankungen, zu denen man ja auch, wie gesagt, schon von Herrn Laudes, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen rechnet, aber auch die Krebserkrankungen gehen mit einer Entzündung einher, natürlich auch alle Autoimmunerkrankungen, dass die in diesen Industrienationen alle zunehmen. Mhm. Und das ist schon, sagen wir mal, ein gewisser Hinweis darauf, dass die Ernährung, die wir jetzt im Augenblick haben, disponiert für Entzündung. Und da sollte man fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, diese Disposition zur Entzündung zu vermindern. Und da kann man, glaube ich, schon sagen, da gibt es auch gute Studien, die solche Parameter gemessen haben, die mit Entzündung zusammenhängen. Und da gibt es verschiedene Stoffe, die man eindeutig da mit in Zusammenhang bringen kann, wenn also viel von den Produkten gegessen wird, die allgemein als entzündungsfördernd angesehen werden und weniger von den pflanzlichen Nahrungsmitteln zu sich genommen wird, wie es in den westlichen Industrienationen üblich ist, dann nehmen all diese mit Entzündung verbundenen Krankheiten etwas zu.
Welche Lebensmittel bzw. Nährstoffgruppen wirken denn entzündungshemmend, wenn man jetzt an rheumatische Erkrankungen zum Beispiel denkt?
Nun, da gibt es jetzt keine konkreten Empfehlungen. Was man natürlich weiß, ist, Omega-3-Fettsäuren haben ein gewisses antientzündliches Potenzial. Hier gibt es Studien, die zum Teil auch widersprüchlich sind, das muss man sagen. Das hängt aber mit der Natur der Sache so ein bisschen zusammen. Im Moment ist es so, dass Omega-3-Fettsäuren, wenn man sie jetzt kauft oder auch Lebensmittel einnimmt, dass die eben jetzt nicht synthetisch hergestellt werden, wie jetzt ein reines Medikament, sondern in der Tat aus Fischöl meistens isoliert werden. Und da ist es so, dass die Zusammensetzung verschiedener Omega-3-Fettsäuren durchaus unterschiedlich ist. Und das macht die Vergleichbarkeit mit Einzelstudien auch schwierig. Aber was beispielsweise passiert ist und warum man sich so sicher sein kann, dass Omega-3-Fettsäuren eine antientzündliche Wirkung haben, ist, dass man vor einigen Jahren gefunden hat, dass es auf Immunzellen, auf sogenannten Fresszellen, die eben beispielsweise Bakterien, aber auch Harnsäurekristalle, Cholesterinkristalle abbauen, dass es auf den Zellmembranen dieser Zellen einen Rezeptor gibt, der spezifisch durch Omega-3-Fettsäuren aktiviert wird. Und was dann passiert ist, ist, dass eine Pharmafirma tatsächlich einen synthetischen Stoff entwickelt hat, der genau diesen Rezeptor aktiviert, der im Prinzip synthetisch immer und im gleichen Mechanismus sozusagen diesen Omega-3-Signalweg aktivieren kann. Und wenn man übergewichtige Mäuse hat und die damit behandelt sozusagen, dann wird beispielsweise der Diabetes besser, weil die Entzündung im Fettgewebe besser wird. Und das ist eigentlich so ein sehr schönes Medikament, wo man eine Kausalität auch dieser Omega-3-Fettsäuren nachweisen kann. Allerdings über den Umweg eines synthetischen Stoffes, weil eben in den Nahrungsmitteln die Zusammensetzung unterschiedlich sein kann. Aber wenn man im Prinzip überhaupt über antientzündliche Diäten spricht, dann ist das schon ein sehr wichtiger Kandidat.
Ja, darf ich mich da in der Rheumatologie nochmal zu Wort melden?
Ja, Herr Adam.
Es ist so, dass viele Studien gemacht worden sind, besonders in Amerika. Da hat man auf eine ganz normale Western Diet, also mit viel Fleisch und wenig Gemüse, hat man so Fischölkapseln draufgepackt, bis zu 12 Gramm am Tag. Das waren also riesige Mengen. Und da muss man sich bewusst sein, dass diese Fischölfettsäuren sehr oxidationsgefährdet sind. Sie werden ranzig ganz leicht. Mhm. Und wenn man also auf eine sowieso schon entzündungsfördernde Kost, die schon dafür disponiert, dass solche ranzig werdenden Fettsäuren vermehrt zugeführt werden, nochmal Fettsäuren draufpackt, die noch mehr oxidationsgefährdet sind, so ist eigentlich verwunderlich, dass die ihre Wirkung nicht so machen wie dieser Rezeptorblocker. Mhm. Und aus dem Grunde ist es auch sehr schwierig, diese, wie schon auch gesagt worden ist, diese Studien wirklich gut zu beurteilen. Wenn man so ein Medikament Hemmung macht, dann sagt man, es ist also komplett blockiert und es ist nicht mehr wieder gut zu machen. Das ist der Weg funktioniert nicht mehr. Wenn man es mit der Ernährung macht, so kämpfen immer die beiden Fettsäuren, die da relevant sind, die entzündungsfördernde Arachidonsäure gegen die entzündungshemmende Eicosapentaensäure. Und dann kommt es darauf an, wer gewinnt. Und es gewinnt immer der, der mehr da ist. Und die Arachidonsäure hat halt einfach die Oberhand. Und deswegen ist es nicht gut, wenn man dazu zu einer schlechten Ernährung oder ungünstigen Ernährung noch mal was draufpackt kann.
Ich kenne diesen schlichten Spruch, kein Schweinefleisch und kein Alkohol bei einem Schub. Kann man das so zusammenfassen?
Nein.
Ich glaube, wo ordnet man Ernährungsinterventionen zukünftig ein bei der Behandlung von Erkrankungen? Und ich glaube, wenn jetzt eine schwere rheumatische Erkrankung da ist, dann haben wir heute sehr gute Medikamente, um das zu behandeln. Was aber der medizinische Fortschritt auch die letzten Jahre gebracht hat, ist, dass man viele auch gesunde Individuen, es gibt auch so Familienstudien beispielsweise, Zwillingsstudien, wo man eben so Kandidatengene gefunden hat, wo man heute sagen kann, wenn man eine gewisse Konstellation hat, dann hat man ein gewisses Risiko, beispielsweise einen Morbus Crohn oder eine rheumatoide Arthritis zu entwickeln. Das sind dann Patienten, die Risikoträger sind, aber noch nicht erkrankt sind. Und das sind eben, oder beziehungsweise Menschen, das sind ja keine Patienten in der Situation. Mhm. Und die können wir natürlich nicht mit einem Medikament behandeln. Und wir haben solche Situationen, dass Patienten in die Ambulanz kommen, wir finden so einen Risikomarker, jetzt im Kiel gibt es solche Screening-Untersuchungen. Und dann sagen die Menschen, ja und jetzt, was passiert jetzt? Und dann müssen wir als Ärzte sagen, ja nix, wir haben ja kein Medikament, was wir ihnen jetzt geben können, weil sie noch nicht krank sind. Die Idee, dass wenn man in so einer Situation dann vielleicht eine spezifische Ernährungsempfehlung aussprechen kann, wir selbst arbeiten auch viel mit Mikrobiom, Darmmikrobiomveränderungen, dann glauben wir, dass das genau das die Situation ist. Also als man nicht wartet, bis die Erkrankung da ist, weil dann die Medikamenteneffekte wesentlich stärker sein werden, das ist zumindest meine Einschätzung als die Ernährungseffekte. Aber dadurch, dass immer mehr Risikoträger identifiziert werden können vor Ausbruch der Erkrankung, brauchen wir zukünftig auch eine funktionierende und forschungsintensive Ernährungsmedizin, um dann genau in der Situation präventiv spezifische Muster oder spezifische Empfehlungen auch aufzeigen zu können.
Das ist ja genau das, was wirklich der Fokus von der Ernährungsmedizin ist. Nicht so sehr die Therapie, natürlich beim Diabetes und so, da kann man das natürlich als Therapie bezeichnen, das gibt es ja auch, aber im Prinzip hat die Ernährungsmedizin schon ihre größte Berechtigung im Bereich von der Prävention.
Das heißt Prävention und nicht mehr Großintervention. Also wenn das Kind im Brunnen ist, dann kann man über die Ernährung vielleicht noch ein bisschen Linderung verschaffen, aber keine Heilung mehr.
Ja, oder man kann unterstützend noch sein. Da gibt es dann aus der Onkologie die besten Daten. Also wenn beispielsweise jemand Weißröhrenkrebs hat und man ernährt ihn vernünftig über eine künstliche Ernährung, das ist jetzt kein spezifisches Ernährungsmuster, aber eine künstliche Ernährungstherapie, dann kann das sehr wohl lebensverlängernd sein und auch die Behandlung sozusagen unterstützen. Also das kann man schon auch dann machen. Aber die Frage ist, ob man durch ein spezifisches Ernährungsmuster einer normalen Ernährung einen Effekt erzielen kann. Da würde ich schon sagen, wenn die Erkrankung bereits ausgebrochen ist, ist das eigentlich sehr schwierig.
Also wir haben eine Studie, sehr viele Studien gemacht bei Patienten mit rheumatoider Arthritis. Und nach 10 Jahren habe ich dann zu einer meiner Ernährungstherapeutinnen gesagt, ich sollte mal nachgucken, die Leute, die wir damals in den Studien hatten, wie es denen jetzt geht. Und nun ist bei der rheumatoiden Arthritis die Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen doppelt so hoch wie im Normalkollektiv. Und es waren etliche Leute trotz allem an Herz-Kreislauf-Erkrankungen verstorben. Und dann kam die Ernährungstherapeutin zu mir und hat gesagt, also an unsere Ernährungsempfehlungen, so viel Omega-3-Fettsäuren aus Fischen zu sich zu nehmen, da hat sich kaum jemand zu gehalten, weil das viel zu teuer ist. Und dann haben wir nachgeschaut, da gibt es so einen Quotienten zwischen der Arachidonsäure und der Eicosapentaensäure und der...
Sagen Sie mir ganz kurz, wo was vorkommt von diesen beiden Säuren.
In den Fischen ist die entzündungshemmende und in den tierischen Produkten die entzündungsfördernde Fettsäure drin. Und wenn man also diesen Quotienten auf 5:1, also 5-mal so viel tierische Fettsäure wie die entzündungshemmende Fischfettsäure hat, dann bleibt die Entzündungshemmung bestehen. Und tatsächlich hatten diese Leute, die wir nachuntersucht haben, alle einen Quotienten in diesem Bereich. Und wir haben festgestellt, dass wenn man also diese pflanzliche Omega-3-Fettsäure über so lange Zeit, wie dies 10 Jahre waren, und die tierische Fettsäure vermindert über einen so langen Zeit, dass dann dieser Quotient so in dem wünschenswerten Bereich ist. Und das ist, glaube ich, eine sehr positive Nachricht, weil die Leute, die wir untersuchen konnten, das waren leider von den 50, die wir im Prinzip hatten, wir durften ja nur den therapierten Arm nehmen, aber die hatten einen deutlichen besseren Verlauf über 10 Jahre, als er normalerweise über die anderen Parameter, die man da zur Beurteilung heranzieht, zu erwarten gewesen wäre.
Herr Laudes, gerade wurde es ganz kurz angesprochen, warum ist das Risiko, an Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erkranken für Menschen, die eine rheumatoide Arthritis haben, warum ist das so viel höher? Also wie sind entzündliche Prozesse mit Herzinfarkt und mit Schlaganfall gekoppelt?
Genau, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da bin ich Herrn Adam auch dankbar, dass er das nochmal angesprochen hat. Also die Frage ist, müssen wir uns gesund ernähren, um Rheuma zu behandeln oder eben die Folgeerkrankung des Rheumas anzugehen? Und das ist in der Tat so. Also Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis haben ein höheres Risiko, Herzinfarkte und Schlaganfälle zu entwickeln als Diabetiker. Das ist etwas, was auch unter Kollegen noch gar nicht so, man fragt immer, wenn jemand einen Herzinfarkt hat, Rauchen, Bluthochdruck, Cholesterin, Diabetes und so weiter, da tauchen die rheumatischen Erkrankungen gar nicht auf. Aber in der Tat ist es so, genau wie Herr Adam gesagt hat, ist es mehr als verdoppelt das Risiko eines Rheumatikers, Herzinfarkte und Schlaganfälle zu bekommen. Das wird auch besser, wenn man dann die rheumatoide Arthritis behandelt. Also wir haben ja moderne Antikörpertherapien beispielsweise. Dann reduziert sich auch wieder das Risiko. Das wäre dann quasi eine Interventionsstudie, wo man den direkten Zusammenhang der Entzündung auch mit dem Herzinfarktrisiko belegen kann. Aber interessanterweise geht es nicht ganz auf das Normalniveau runter. Und deshalb ist für einen Patienten mit der rheumatoiden Arthritis eben auch eine kardiovaskulär bedeutsame Diät zu empfehlen, eben um das Infarktrisiko zu senken und nicht um das Rheuma zu behandeln.
Sagen Sie doch mal ganz kurz, was für eine Diät soll das sein, eine kardiovaskuläre?
Naja, also wir wissen im Prinzip im Moment eigentlich das nur aus der PREDIMED-Studie für die mediterrane Diät. Das muss man fairerweise sagen. Das ist eben das, was ich eingangs schon zitiert hatte, was eben am besten untersucht ist. Aber das ist was man durchaus empfehlen kann.
Der Laie unterscheidet ja manchmal nicht zwischen Rheuma und Gicht. Und da war ich etwas erstaunt, dass Gicht ist ja, korrigieren Sie mich, auch eine Folge des hohen Harnsäurespiegels im Blut. Mhm. Harnsäure entsteht aus Purin und die wiederum kommen aus Lebensmitteln, nämlich auch aus Fisch. Und Fisch ist ja eigentlich indiziert bei Rheuma, aber nicht bei Gicht. Ne?
Ja, aber das, na, aus Fisch gibt es schon, da, es gibt Harnsäure, Spinat beispielsweise auch wie Harnsäure. Bei der Gicht, da gibt es eine ganz klare Ernährungsempfehlung, dass eben die Harnsäurezufuhr beispielsweise unter 300 Milligramm pro Tag reduziert werden sollte. Und das ist aber das bezieht sich immer auf die Gesamtharnsäuremenge. Und das ist eigentlich gut untersucht, dass man damit sehr gut den Blutharnsäurespiegel senken kann. Und wenn der gesenkt ist, treten auch in aller Regel weniger Schübe auf.
Das heißt, da hat man jetzt wirklich mal eine direkte Assoziation zwischen, das ist die Krankheit und das ist das Lebensmittel und besser
das wegkriegen. Aber da sollte man sich nicht täuschen. Natürlich ist es so, die meiste Harnsäure ist in Fleisch enthalten. Aber da gibt es viele andere Dinge. Beispielsweise Alkohol verändert die Löslichkeit der Harnsäure. Das heißt, selbst wenn man wenig Harnsäure isst, trinkt aber viel Alkohol, dann fällt trotzdem aus, sodass eben auch eine Ernährungsempfehlung ist, dass man weniger Alkohol trinken soll. Und interessanterweise ist es auch so, diese Purinstruktur, die kommt beispielsweise auch im Koffein vor. Und deshalb empfiehlt man auch weniger Kaffee zu trinken, weil eben auch das Koffein über Harnsäure-Äquivalente abgebaut werden kann. Also da muss man fairerweise sagen, was die Gicht angeht und den Diabetes angeht, da hat man einfach die klassischen Ernährungsempfehlungen, weil es auch klassische ernährungsgetriebene Erkrankungen sind.
Herr Ahrens, wir haben uns jetzt meistens mit entzündlichen Prozessen auseinandergesetzt. Nochmal kurz die Nachfrage, gibt es in der Onkologie irgendwelche gesicherten Daten oder auch Erfahrungswerte, wo bestimmte Ernährungsumstellungen einen positiven Effekt haben?
Man muss im Grunde unterscheiden, Risiko für eine Krebserkrankung, was fördert eine Krebserkrankung? Wie kann man da interagieren oder was kann man sich vorstellen? Und der zweite Punkt, die sind eigentlich schon deutlich abgesetzt. Ich habe eine Krebserkrankung, wie geht es jetzt weiter? Und dann sind sicherlich auch Punkte, wie Herr Laudes das sagte, dass es darum geht, die Zufuhr von ausreichenden Nährstoffmengen, sei das Energie, sei das Eiweiß und so weiter, zu sichern. Man muss sicherlich auf verschiedene Punkte gucken. Wie gesagt, für die Krebsprävention, ich bin gesund, möchte keinen Krebs bekommen, was kann ich machen? Basisempfehlung wäre, körperlich aktiv zu sein, hatten wir gesagt. Natürlich gibt es, wie das Herr Adam ja auch sagte, einzelne Krebserkrankungen, Dickdarmkrebs. Das Risiko steigt etwas, wenn ich mehr grille, wenn ich Fleisch erhitze, wenn ich mehr rotes Fleisch esse. Das sind keine Riesenveränderungen, aber das kann man schon nachweisen. Viel Einnahme von Obst vermindert ein wenig das Risiko für Speiseröhren, für Lungenkrebs, auch da gibt es Daten. Aber das sind nicht die Dinge, die man sich als normaler Mensch wünscht, dass ich sage, ich habe mein Risiko halbiert oder noch mehr. Das geht im Bereich von wenigen Prozent. Das wäre Veränderung des Lebens als Schutz vor Krebs.
Aber es gibt doch eigentlich eher Daten, nicht Untersuchungen. Zum Beispiel als in China der Reis noch nicht geschält wurde und die Menschen eigentlich sehr karg lebten, kein Fleisch zur Verfügung hatten, gab es dort keinen Dickdarmkrebs. Das ist doch eine direkte Kopplung eigentlich an eine Ernährungsform und Krebs, der stattfindet oder eben nicht.
Aber auch, eigentlich ist alles einfach, aber dadurch, dass so viel durcheinander kommt, wird es kompliziert, weil man sich sozusagen in kurzer Zeit dann auf viele verschiedene Aspekte einstellen muss. Essen ist eins. Es geht darum, wie mit dem, was wir aufnehmen an Nährstoffen im Körper umgegangen wird. Was mache ich mit dem, was ich esse? Ich esse Tomaten und baue Muskel auf. Ich esse Quark und baue, was weiß ich, Nierenzellen auf. Da passiert ja extrem viel bei uns im Körper. Und wichtig ist, wie das sozusagen geregelt ist. Und da kann extrem viel schiefgehen, während das, was ich mir auf den Teller packe, wahrscheinlich gar nicht die dramatische Entscheidung ist, sondern wie der Körper damit umgeht. Und Erkrankungen verändern die Entzündungskonstellation, verändern den Stoffwechsel, das, was unser Körper mit den Nahrungsstoffen macht. Also insofern ist es insgesamt schon komplex. Und
also ich biete meinem Körper immer sehr viel Gemüse an und auch ein bisschen zu viel Schokolade und hoffe, dass er sich für das Gesunde entscheidet. Das ist wahrscheinlich keine Methode.
Ne? Schokolade ist gut für die Psyche, sind Opioid-ähnliche Substanzen.
Das glaube ich nämlich auch, ja.
Aber der Herr Arendt hat was ganz Wichtiges gesagt, dass unser Körper mit den einzelnen Substanzen unterschiedlich umgeht. Und das kann ja auch verändert werden. Wir wissen heute, dass...
Die Epigenetik, jetzt sind wir da nicht.
Ja, genau. Ja. Wir wissen heute, dass eben Gene auch kurzfristig verändert werden können und dass dadurch solche Reaktionen wie eine Entartung der Zellen passieren kann. Und dann kommt es, glaube ich, schon auch darauf an, ob jetzt diese Zellen, die entartet sind, eine entsprechende Information bekommen, sie sollen jetzt schnell wachsen oder nicht schnell wachsen. Und das hat viel mit Entzündung zu tun und mit den Entzündungsstoffen. Wir wissen heute, dass diese Weiterentwicklung, dass die halt eben auch von diesen Mediatoren, die da gebildet werden, beeinflusst wird. Und ich denke mir schon, dass diese ganzen Differenzen, die wir so ein bisschen angesprochen haben, mit auch darauf zurückzuführen sind, dass wir einfach nicht genügend lange diese Einwirkungen haben. Wenn wir sagen, ich habe jetzt meine Ernährung umgestellt und damit habe ich mein Krebsrisiko halbiert, so ist das eine Aussage, die vielleicht für ein Jahr oder für zwei zutrifft. Aber ich sagte Ihnen ja, bei dieser Rheuma-Studie haben wir 10 Jahre gewartet und da haben wir dann einen Unterschied gesehen. Und diese Studien, die sind eben schwierig auf Ernährungsebene durchzuführen.
Epigenetik, um das nochmal ganz kurz einzuführen, ist dieser molekulare Mechanismus, die entweder zu einem vermehrten oder zu einem schwachen Ablesen bestimmter Gensequenzen führt. Das heißt, man hat sowas Ähnliches wie einen An-Ausschalter. Also jede Zelle kann ja eigentlich alles, aber die eine Zelle weiß dann, wie sie sich zu verhalten hat, wenn sie eine Darmzelle ist und die andere weiß, was sie zu tun hat, wenn sie eine Haarzelle ist. Jetzt ist die Frage, Herr Adam, welche epigenetische Wirkung hat denn die Ernährung? Also kann Ernährung auf diese An-Ausschalter eine Auswirkung haben?
Offenbar ja, weil wir wissen, dass diese Epigenetik, und das ist ja eine sehr junge Wissenschaft, wir wissen relativ wenig darüber, aber dass sie eben durch solche Methylgruppen, das sind kleinste Schnipselchen, und durch veränderte Erbinformationen, die sehr kurz sind, angestoßen werden kann oder dabei entstehen und dadurch dann auch eine Zelle dazu gebracht werden kann, nicht mehr der Steuerung durch das körpereigene System zu gehorchen. Und diese Situation, die ist eigentlich ziemlich eindeutig nachgewiesen. Man weiß allerdings nicht ganz genau, was wir jetzt von der Ernährung her machen können. Wir wissen zwar, wo Methylgruppen herkommen, aber diese Methylgruppen, die können sowohl, wie Sie es gesagt haben, anstoßen wie auch hemmen. Und je nachdem, wo sie jetzt untergebracht sind, da hat man eine Hemmung oder eine Förderung. Also wir sind da leider noch ganz am Anfang.
Herr Arends, das ist für die Entstehung von Tumorzellen doch sicherlich sehr spannend, oder?
Ganz unbedingt, aber ich glaube, da hat Herr Adam völlig recht. Das sind Dinge, die in ihrer Komplexität, die einen Methylgruppen, epigenetische Veränderung fördern das Risiko, dass sich eine Zelle in Richtung Krebs entwickelt. Andere Methylgruppen schützen die Zelle und machen sozusagen die Wachstumsreize geringer. Da zu differenzieren und wenn wir sagen, wir haben 20.000 oder mehr einzelne Gene, alle diese werden durch Methylgruppen beeinflusst. Es ist ein komplexes System und was wir jetzt bisher wissen, wer viel Obst und Gemüse isst, hat kein verbessertes Krebsrisiko. Das ist mal der klinische oder der epidemiologische Ausgangspunkt. Ob man jetzt Personengruppen mit unterschiedlichen epigenetischen Veränderungen herausfinden kann, die vielleicht doch besser auf Obst- und Gemüsekonsum reagieren, wissen wir nicht. Das stehen wir völlig am Anfang. Aber es ist extrem spannend, weil wir ja immer noch nicht genau wissen, wie können wir Krebs verhindern. Wir immer noch nicht genau wissen, wie können wir Krebs in vielen Fällen gut und effektiv behandeln und heilen. Insofern ist das extrem spannend, alles, was so eine Aussicht bietet, dass man da eingreifen könnte, wenn wir es richtig verstehen.
Vielleicht darf ich noch eine Sache ergänzen. Wenn wir über epigenetische Veränderungen sprechen, dann muss ja im Prinzip der Nährstoff erstmal in den Körper, muss an den Körperzellen irgendwas machen. Es ist aber so, dass wir in den letzten, ich sage jetzt mal 10 Jahren gelernt haben, dass eben auch die Darmbakterien einen Rieseneffekt haben auf verschiedenste Erkrankungen.
Das Mikrobiom.
Und die reagieren ja nun sehr, die sind ja eigentlich außerhalb des Körpers. Also das Darminnere ist ja jetzt noch nicht in die Blutbahn irgendwie übergetreten. Und was wir eben lernen müssen, ist, dass auch viele Dinge mit der Ernährung durchaus unterschiedlich sich auf den menschlichen Organismus auswirken können, je nachdem, welche Darmbakterienzusammensetzung sie haben. Und das ist auch nochmal ein schönes Beispiel, was Sie gebracht haben mit den Chinesen und mit dem geschälten Reis. Das sind erstmal nur reine Assoziationen. Das ist keine Intervention, die eine Kausalität nachweist. Und es ist genauso denkbar, dass einfach über die Verbesserung der hygienischen Zustände im gleichen Zeitraum sich die Darmbakterien so verändert haben, dass der Reis vielleicht gar nicht mehr so schädlich oder so gut wirkt, wie er vorher gewirkt hat. Und da muss eben auch sehr viel Arbeit noch stattfinden, um dieses Zusammenspiel zwischen Ernährung, Darmbakterien und dem menschlichen Physiologie noch besser zu verstehen.
Lassen wir uns trotzdem noch mal ganz kurz auf diese Rolle des Mikrobioms zu sprechen kommen. So ein Bakterium, dem nachgesagt wird, dass es eine positive Auswirkung hat, wenn es in einer großen Zahl vorkommt im Dickdarm, vielleicht auch gute Auswirkungen hat auf die Zahl oder die Frequenz von Schüben bei Epilepsie oder auch bei MS, also bei verschiedenen Autoimmunerkrankungen zum Beispiel. Da frage ich mich immer, wie kriege ich denn das Bakterium dahin? Denn es muss ja erstmal durch den Magen und durch den Dünndarm und das meiste müsste doch dann eigentlich schon durch die Säure zersetzt sein, oder?
Genau. Also Bakterien essen wir ja nicht. Die Bakterien siedeln sich in uns an und über unsere Nährstoffe beeinflussen wir die Zusammensetzung der Bakterienpopulation. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, was die letzten 10 Jahre gezeigt haben, ist, dass es am Ende nicht ein Bakterium sein wird, was irgendwelche positiven oder negativen Effekte hat, sondern was man eigentlich für viele Erkrankungen zeigen konnte, ist, dass je höher die Diversität ist, das heißt also je höher die Artenvielfalt, also je verschiedener geradezu die Population ist der Darmbakterien, desto besser ist es. Und bei verschiedenen Erkrankungen, Übergewicht, Typ 2, Diabetes, aber auch beispielsweise bei Morbus Crohn und auch bei verschiedenen Tumorerkrankungen, ist es so, dass die Artenvielfalt der Darmbakterien zurückgeht. Wir sprechen dann davon, dass die Diversität abnimmt. Und das ist eher ungünstig. Also die Idee, dass man einzelne Bakterien gibt, das wäre ja quasi eine geringe Artenvielfalt. Da würde ich eher davon ausgehen, dass das wahrscheinlich sogar negative Effekte haben könnte. Sondern es muss darüber hinausgehen, dass man eher die Artenvielfalt erhöht und die Zusammensetzung, das Spiel der Bakterien untereinander so beeinflusst, dass es für die einzelne Erkrankung am Ende dann sinnvoll ist.
Wie kann ich die denn so beeinflussen?
Nun, Ernährung ist eben ein Aspekt, der das kann. Je nachdem, wenn Sie Ihre Ernährung ändern, diese High-Fat-Diet ist ja schon angesprochen worden, haben Sie andere Zusammensetzungen der Darmbakterien. Was wir in Kiel machen ist, wir versuchen bakterienspezifisch zu füttern tatsächlich. Also wir haben eine Studie gemacht mit Nikotinsäure, die die Insulinsensitivität verbessert, weil bestimmte Bakterien Zusammensetzungen normalisiert werden, die bei Diabetikern verschoben sind.
Wo kommt denn Nikotinsäure vor?
Ja, das ist eben das Problem. Nikotinsäure kommt in vielen Lebensmitteln vor. Das Problem ist nur, und da sprechen Sie genau das an, die Darmbakterien sitzen eben im Dickdarm. Das ist eben ganz am Ende des Magen-Darm-Traktes. Und viele Nährstoffe, auch Probiotika, was früher mal gegeben worden ist, das wird natürlich entweder verändert in den oberen Abschnitten des Gastrointestinaltraktes oder Nikotinsäure beispielsweise ist ein essentielles Vitamin, das wird zu fast 100% im Dünndarm aufgenommen. Das heißt, es kommt eigentlich nie in den Dickdarm. Und wenn man das machen will, dann muss man die verkapseln. Da gibt es lebensmitteltechnologische Möglichkeiten, dass man im Prinzip so Mikrokapseln herstellt, die verhindern, dass eben eine Zersetzung im Magen, eine Aufnahme im Dünndarm stattfindet. Und solche Dinge muss man dann anstrengen, um so Ernährungsinterventionen zu machen, um das Mikrobiom zu verändern. Aber da ist, glaube ich, sehr viel Potenzial.
Wir machen ja in der Akademie, in der Deutschen Akademie für Ernährungsmedizin solche Ausbildungen und da habe ich jetzt etliches gehört und gelernt auch, was da noch eine Rolle spielt. Und da spielen die flüssigen Ballaststoffe eine doch, wie mir scheint, recht große Rolle. Flüssige Ballaststoffe, die sind eigentlich überall da, wo auch feste Ballaststoffe vorhanden sind, besonders aber im Johannisbrotkernmehl, in Pektinen, Apfelpektin und so weiter, also auch in Früchten und in Gemüsen vorhanden. Und diese flüssigen Ballaststoffe, sie sind dadurch gekennzeichnet, dass sie wasserlöslich sind und die können vom Körper nicht ganz aufgeschlüsselt werden und kommen somit auch dahin, wo Herr Lauders eben es schon gesagt hat, in den Dickdarm, wo die ganzen Keime sind. Die sind sozusagen Nahrung für die Keime. Und so ist auch eine ballaststoffreiche Kost, die schützt ja, wie wir wissen, vor Dickdarmkrebs. Und so ist auch eine solche Kost, die also mehr von diesen flüssigen Ballaststoffen enthält, in der Lage, dieses Mikrobiom positiv zu beeinflussen und gerade die Diversität der verschiedenen Keime zu fördern. Und das, glaube ich, ist schon auch ein Aspekt, der mit dieser Kost, die mehr pflanzenbetont ist und weniger tierische Produkte enthält, vereinbar ist.
Herr Ahren, Sie wollten nichts mehr dazu sagen.
Doch, das ist ja so ein bisschen jetzt schon auf der Spekulationsebene. Das ist natürlich schon deswegen spannend, weil man sich vieles vorstellen kann und natürlich vor allen Dingen Wünschenswertes. Aber wir haben natürlich extrem wenig in der Hand. Das ist ein spannendes, ein neues Gebiet. Aber wir haben momentan nichts wirklich in der Hand, was wir einem Gesunden oder auch einem Kranken definitiv vorschlagen können. Das muss man auf der anderen Seite auch sehen. Das ist so ein bisschen Spekulation über die erfreuliche Zukunft und da sind wir natürlich alle optimistisch und von daher ist das spannend, klar.
Das, glaube ich, muss man nochmal unterstreichen. Das ist ganz wichtig, auch für die Zuhörer. Es wird immer sehr viel geredet über das Mikrobiom. Das ist sehr spannend und interessant, aber im Moment gibt es dafür keine spezifischen Empfehlungen. Das muss man tatsächlich so sagen.
Das heißt, auch da können wir nichts aushungern, indem wir auf Süßigkeiten verzichten. Das war ja eine Zeit lang mit Candida albicans oder so ein großer Trend, bloß keine Süßigkeiten. Aber ich glaube, tatsächlich werden die Kohlenhydrate vorher schon irgendwie so zerlegt, dass im Dickdarm dann sowieso welche ankommen, auch wenn ich keine Süßigkeiten esse, oder?
Genau davon ist auszugehen.
Wir haben jetzt festgestellt, dass wir präventiv gut dran sind, erwiesenermaßen, wenn wir etwas weniger Fleisch essen, auf Gifte wie Alkohol, Nikotin verzichten. Das ist auch nichts Neues und die mediterrane Diät scheint positive Effekte zu haben. Es scheint aber nicht zu geben, bisher erwiesenermaßen, was dazu führt, dass entzündliche Prozesse oder auch Entartungen, die dann zu Krebs führen, tatsächlich über Ernährung verhindert werden können. Bin ich da richtig?
Also wenn ich das aus meiner Sicht sagen würde, um irgendwie eine klare Message mit der Information, die wir heutzutage zur Verfügung haben, dann würde ich sagen, jedem Gesunden würde man empfehlen, sich ausreichend körperlich zu bewegen, eine Gewichtszunahme möglichst zu vermeiden, wie auch immer er das macht. Und da jetzt große Empfehlung für einzelne Nährstoffe, würde ich mich weitgehend zurückhalten. Für eine Person mit einer Tumorerkrankung ist das Allerwichtigste, dass man einen Gewichtsverlust, eine Mangelernährung vermeidet, ausreichend Energie und Nährstoffe zuführt. Ich glaube, das sind so die ganz wesentlichen Punkte. Und die werden, wenn ich es aus der klinischen Medizin sehe, sicherlich nicht durchgehend befolgt, weil die Ernährung, und das haben wir vorhin ja auch angesprochen, aus finanziellen anderen Gründen keinen richtig großen Stellenwert in der Medizin bisher hat. Und daran kann man auch erkennen, dass wir sozusagen mit unserer Datenlage noch nicht so überzeugend sind, dass wir das durchgehend haben klar machen können im Umfeld unseres Medizinsystems.
Herr Adam?
Also ich stimme Herrn Ahrens insofern zu, dass wir im Augenblick keine spezifischen Maßnahmen haben. Wir haben aber doch, wie Sie es auch angedeutet haben, gewisse Richtlinien. Und diese Richtlinien sind zweifellos so, dass man das Verhältnis zwischen tierischer und pflanzlicher Kost sich überlegen muss. Wir haben so einen Ernährungsrechner entwickelt, www.ernährungsrechner.de auch benutzbar ist und haben das getestet an unseren Teilnehmern an den Kursen. Durchweg haben sie eine zu fleischreich betonte Nährung im besten Stil gehabt. Und aus dem Grunde wäre mein Credo, dass man da drüber nachdenken sollte und doch die pflanzliche Kost mehr betonen sollte und die tierischen Produkte etwas zurückfahren sollte, aus verschiedenen Gründen, nicht nur wegen der Fettsäuren.
Herr Lauders, einen direkten Zusammenhang zwischen Fettleibigkeit und entzündlichen Prozessen, den gibt es aber.
Den gibt es. Und es ist in der Tat so, also es ist wohl gezeigt, wenn Sie Entzündung behandeln, das ist das mit diesem synthetischen Omega-3-Präparat, dann wird beispielsweise der Diabetes besser. Und umgekehrt, wenn Sie eine vernünftige Gewichtsreduktion machen, beispielsweise auch durch so eine bariatrische Operation, dann gehen auch die Entzündungswerte zurück. Das heißt, es ist von beiden Seiten eigentlich kausal gezeigt.
Vielen Dank für diese differenzierte Diskussion. Das war das SWR2-Forum Essen mit Nebenwirkungen, wie Nahrung auf die Gesundheit wirkt. Das diskutierten Professor Dr. Olaf Adam, Internist, Rheumatologe und Ernährungsmediziner von der Ludwig-Maximilians-Universität München, Dr. Jan Ahrens, Ernährungsmediziner, Internist und Onkologe vom Universitätsklinikum Freiburg und Professor Dr. Med. Matthias Laudes, Endokrinologe, Rheumatologe, Ernährungsmediziner vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Am Mikrofon war Britta Fecke.